Hörer, herzlich willkommen zu Folge 103 des Podcasts des Deutschen Notarinstituts aus Würzburg. Mein Name ist Andreas Bernhardt, ich bin Geschäftsführer hier im Institut und mein heutiger Co-Host bist einmal mehr du, liebe Juliane. Ich freue mich sehr, dass du mit dabei bist.
Hallo.
Juliane Weber, Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, schon bekannt aus einigen vorherigen Folgen, festangestellte Juristin am Deutschen Notarinstitut, eingesetzt in unserem Referat für internationales Privatrecht und ausländisches Recht. Du hast uns wieder was mitgebracht aus dem IPR. Ein Gutachten zu einem Fall, der auch aktuell im D&I-Report eben behandelt wird. Wir haben das Gutachten abgedruckt im D&I-Report des April-Heft, also Heft Nummer 4 aus dem Jahr 2026, die Seiten 54 fortfolgende. Da können Sie, wenn Sie mögen, auch die Schriftfassung des Ganzen lesen. Wir haben das Gutachten ausgewählt, so ein bisschen vor dem Hintergrund auch so ganz typisch eigentlich für IPR-Anfragen, die wir hier im Institut bekommen. Auf den ersten Blick sieht es recht übersichtlich aus. Aber wir werden sehen, man macht einen ordentlichen Deep Dive an mehreren Stellen, wenn wir uns hier durch diese international-privatrechtliche, durch diese kollisionsrechtliche Prüfung eben arbeiten. Also müssen wir vielleicht von vornherein dazu sagen, es ist was für IPR-Aficionados. Alle anderen können sich ja vielleicht ein bisschen zurücklehnen und aufs Ergebnis warten. Das ist nämlich wiederum ganz praxisrelevant und ein bisschen mitnehmen, wie kompliziert das im Detail sein kann, wenn man hier den Regelungen der Reihe nach eben folgt und versucht zu subsumieren mit den Informationen, die man eben bekommt. Sowohl wir als Deutsches Notarinstitut von den Notaren und Notarinnen und Notaren, als auch natürlich die Notarinnen und Notare in der Praxis von den Beteiligten, die es ja oft auch nicht besser wissen. Ich starte mal mit dem Sachverhalt. Wir haben einen verheirateten deutschen Staatsangehörigen und der will eine Immobilie erwerben. Soweit, so gut. Er gibt jetzt an, dass seine Ehefrau und er bei der Eheschließung im Jahr 2013, also da haben sie geheiratet, 2013, und so sagt er es jetzt, Staatsangehörige von Palästina waren. Also palästinensische Staatsangehörige trägt er ein in dieses Formular, das ihm vielleicht die Notarin oder der Notar überlassen hat im Vorfeld der Beurkundung zur Angabe und Sammlung seiner persönlichen Daten. Beide sind Muslime, also sowohl der Ehemann als auch die Ehefrau. Und man geht dem Ganzen dann nach und stellt fest, die Eheleute haben geheiratet vor dem religiösen Scharia-Gericht in Gaza Nord. Und sie hatten bei der Eheschließung auch einen Ehevertrag geschlossen. Wesentlicher Inhalt dieses Ehevertrags ist aber nur die Zahlung einer Brautgabe. Und mittlerweile hat der Ehemann die deutsche Staatsangehörigkeit erworben. Also heute, in dem Moment, in dem er dann die Immobilie erwerben will, ist er deutscher Staatsangehöriger. Im Zeitpunkt der Eheschließung war es aber so, dass er schon in Deutschland gelebt hat und seine Ehefrau noch eben in den palästinensischen Gebieten. Die Ehefrau, wie gesagt, eben im Gazastreifen, er schon in Deutschland, und sie kam dann erst 4 Wochen nach der Eheschließung mit ihrem Ehemann nach Deutschland. So der Sachverhalt, also ganz klassische Anfrage hier für unser IPR-Referat: In welchem Güterstand sind die verheiratet und kann der Ehemann jetzt auch ohne Mitwirkung seiner Ehefrau die Immobilie als Alleineigentümer erwerben? Also diese beiden Fragen, die sind so aus meiner Wahrnehmung, stehen diese unter jeder 6., 7. Anfrage, die wir im IPR-Referat bekommen. In welchem Güterstand leben die und kann der Ehemann ohne Mitwirkung seiner Ehefrau die Immobilie als Alleineigentümer erwerben oder umgekehrt die Ehefrau dann eben ohne den Ehemann? Sachverhalt nochmal in Kürze. 2013 waren sie nach Angabe palästinensische Staatsangehörige. Beide sind Muslime. Geheiratet haben sie vor dem religiösen Scharia-Gericht in Gaza Nord. Es gibt einen Ehevertrag, der aber nur die Verpflichtung zur Zahlung einer Brautgabe enthält. Und mittlerweile haben wir eben den gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland. Also jetzt leben die in Deutschland. Aber das war eben zum Zeitpunkt der Eheschließung noch nicht so. Da hat er schon in Deutschland gelebt, sie aber noch im Gazastreifen. Ja, und jetzt ist die Frage, wie eben der Notar auch fragt, welchen Güterstand sind die denn verheiratet? Also was gilt denn hier? Kann der Ehemann die Immobilie, so wie er es wünscht, eben alleine erwerben? Wir gucken uns jetzt an, wurden da Rechtswahlen getroffen? Wohin kommen wir, wenn wir es objektiv anknüpfen? Wir kommen auch noch auf ganz interessante völkerrechtliche Vereinbarungen aus den 1950er Jahren. Also es wird jetzt eine ganz schöne Reise, ein ganz schöner Ritt durch verschiedene Maßstäbe des internationalen Privatrechts, die wir hier zu prüfen haben. Juliane, sei mal so lieb, fangen wir mal an der Reihe nach. Wie geht's los?
Wir fangen ganz einfach wie immer bei sowas an. Welche Kollisionsnorm bestimmt das Ehegüterstatut? Bekannt ist, dass seit 2019 die Europäische Güterrechtsverordnung in Kraft ist. Dementsprechend stellen wir uns als erstes die Frage, gilt die auch hier? Und hier haben wir den Fall, dass die Eheleute bereits 2013 geheiratet haben und seit 2019 keinen Ehevertrag, soweit wir wissen, geschlossen haben. Das heißt, seit 2019 auch keine Rechtswahl vereinbart haben, sodass der zeitliche Anwendungsbereich der Europäischen Güterrechtsverordnung hier nicht eröffnet ist.
Das heißt, wir arbeiten mit dem alten nationalen, internationalen Privatrecht vor der Harmonisierung auf europäischer Ebene.
Okay. So ist es, genau. Und das ist der Artikel 15 EGBGB, alter Fassung.
Da muss man immer ein bisschen gucken. Das ist ja heute dank Smartphone kein Problem. Kriege ich auch das alte Recht sofort vor die Nase, wenn ich's haben will. In den aktuellen Gesetzessammlungen ist es oft nicht mehr abgedruckt, was es ja, dann manchmal genau. ein bisschen schwierig macht. Aber der Artikel 15 EGBGB in der alten Fassung, amtliche Überschrift damals war Güterstand, der sagt uns, dass nach Absatz 1 die güterrechtlichen Wirkungen der Ehe dem bei der Eheschließung für die allgemeinen Wirkungen der Ehe maßgeblichen Recht unterliegen. Und in Absatz 2 heißt es, dass die Ehegatten für die güterrechtlichen Wirkungen ihrer Ehe auch wählen können. Und dann eben Nummer 1 das Recht des Staates, dem einer von ihnen angehört. Nummer 2 das Recht des Staates, in dem einer von ihnen seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Oder Nummer 3, für unbewegliches Vermögen das Recht des Lageorts. Ah, okay, da gab es also so eine beschränkte Rechtswahlmöglichkeit für unbewegliches Vermögen. Das haben wir manchmal auch noch so in der Anfragenpraxis, dass Kolleginnen und Kollegen auf die Idee kommen, diese Rechtswahl könnte man doch noch vereinbaren. Geht heute nicht mehr, weil wir heute nach der Europäischen Güterrechtsverordnung da andere Vorgaben haben, aber damals ging es eben noch. Das heißt, wir sind jetzt im Anwendungsbereich des Artikel 15 zunächst mal EGBGB für die Frage, wie es hier jetzt weitergeht mit diesem Fall.
Genau, welches Recht die vermögensrechtlichen Ehewirkungen regelt. Wenn wir den Status quo prüfen, schauen wir uns ja als erstes an, ob bereits eine Rechtswahl vereinbart wurde, also ob die Eheleute selbst bestimmt haben, welches Recht gelten soll. Und hier haben wir diesen Ehevertrag bzw. diese Heiratsurkunde, die eine ehevertragliche Vereinbarung enthält. Das ist ganz klassisch, was hier vereinbart wurde, was uns auch vorgelegt wurde damals im Rahmen der Anfrage. Das ist ein Formular, wo Angaben zum Ehemann, zur Ehefrau, den Vertretern, die in ihrem Namen die Ehe geschlossen hatten und dann auch zur Brautgabe enthalten sind. Das Ganze wurde dann unterschrieben. Mehr ist es nicht.
Allerdings, okay, also ein bisschen so wie die Eheurkunde, die halt dann auch noch so eine vertragliche Vereinbarung irgendwie enthält. Also für uns wäre das so ein bisschen schief, wir kennen sowas jetzt nicht, aber da ist es eben üblich, dass man das so in einem kombinierten Dokument dann irgendwie hat, okay.
Genau, weil die Brautgabe nach muslimischem Recht ja ein ganz zentraler Bestandteil der Eheschließung ist.
Okay.
Deswegen stellt sich die Frage, ist in dieser Vereinbarung, kann man in dieser Vereinbarung womöglich eine konkludente Rechtswahl sehen? Eine ausdrückliche Rechtswahl ist in diesem Dokument nicht enthalten gewesen, aber es könnte ja auch eine konkludente Rechtswahl sein. Vorweggeschickt, bei einer konkludenten Rechtswahl, bei der Annahme einer konkludenten Rechtswahl muss man vorsichtig sein. Also es ist immer eine Auslegungsfrage im Einzelfall. Und man sollte nicht vorschnell davon ausgehen, dass hier eine konkludente Rechtswahl vorliegt. Denn man muss sich vor Augen führen, dass die Eheleute, wenn man davon ausgeht, dass eine konkludente Rechtswahl vorliegt, ja ein Bewusstsein gehabt haben mussten, dass ein bestimmtes Recht hier gewählt wird, ein bestimmtes Recht gelten soll. Und ob man in der Vereinbarung einer Brautgabe ein solches Erklärungsbewusstsein überhaupt
sehen vielleicht auch schon
kann.
In diesem Formular einfach vorgesehen ist, ist genau. Natürlich eine Frage, die wir, da muss man ein bisschen, also gebe ich dir recht, halte ich für überzeugend, dass man das jetzt nicht einfach so annehmen kann, so nach dem Motto, weil die da halt die Brautgabe vereinbart haben, haben die auch auf jeden Fall dann eben damit eine Rechtswahl zum Ausdruck bringen wollen. Aber man kann sich die Frage schon stellen, also es ist jetzt auch nicht völlig hergeholt. Und dann stellt sich jetzt, als wenn wir sagen, wir gehen mal in diese Richtung, haben die damals eine konkludente Rechtswahl getroffen, was ja nach 15 Absatz 2 EGBGB grundsätzlich möglich wäre. Dass man sagt, also man konnte ja nach dem damals für uns maßgeblichen nationalen IPR auch Rechtswahlen treffen. Da müssen wir uns jetzt eben als erstes die Frage stellen, wenn ich die Gliederung dieses Gutachtens folge, war das formwirksam, was die da gemacht haben? Und jetzt geht schon der erste Deep Dive los.
Genau, also
bei der Frage Formwirksamkeit dieser Rechtswahl, falls es eine gab.
Der Artikel 15 Absatz 3 verweist da wiederum auf den damaligen Artikel 14 Absatz 4, der unter anderem sagte, dass die Beachtung der Formvorschriften, die am Ort der Rechtswahl gelten, ausreichend ist. Und die Eheleute hier haben ja in Gaza Nord geheiratet und dort vor einem religiösen Scharia-Gericht diesen Heiratsvertrag samt ehevertraglicher Vereinbarung errichtet, sodass der Ort der Rechtswahl, sodass quasi jetzt die Frage ist, was ist eigentlich der Ort der Rechtswahl, dessen Formvorschriften, es wäre ausreichend, wenn dessen Formvorschriften beachtet wurden.
Okay, und jetzt ist die Sachverhaltsangabe die, dass die, so wird es da eben geschildert, in den palästinensischen Autonomiegebieten geheiratet haben. Und jetzt haben wir natürlich zum ersten Mal das so ganz, ganz klar vor uns liegen. So, das haben wir irgendwie mit diesem Israel-Palästina-Konflikt zu tun und der Frage, was macht das IPR damit?
Das IPR ist recht nüchtern und sagt, es kommt nicht auf die völkerrechtliche Beurteilung an, sondern für die Zwecke des IPR kommt es darauf an, ob in einem Gebiet tatsächlich Hoheitsgewalt ausgeübt wird. Ob Völkerrechtsverletzungen eintreten, ob die Akteure außenpolitisch tatsächlich handlungsfähig sind, das ist für die Zwecke des IPR unerheblich. Noch einmal, es kommt allein darauf an, ob tatsächlich Hoheitsgewalt ausgeübt wird.
Okay, und das ist wohl zu bejahen. Also es gibt eigenständige Rechtsordnungen in diesen Gebieten. Also das ist jetzt letztlich eine Tatfrage, aber das, davon gehen wir aus. Das lässt sich auch der Literatur so entnehmen, dass das eben so ist. Das heißt, grundsätzlich kann dann auch auf diese Rechtsordnungen in diesen Gebieten verwiesen werden, rein aus der IPR-Logik heraus.
Genau, okay. rein aus der IPR-Logik haben die palästinensischen Autonomiegebiete eine eigenständige Rechtsordnung beziehungsweise eigenständige Rechtsordnungen, sind also nicht identisch mit der Rechtsordnung des Staates Israel. Das ist erstmal unser erster Befund.
Das heißt, wenn wir jetzt rausfinden wollen, ob die der Ortsform entsprechend, ob die der Ortsform genügt haben bei dieser Rechtswahl, dann müssen wir uns eben gucken, was sagt denn das Recht am Ort der Rechtswahl? Mhm. Und da wird es jetzt dann wieder spannend, weil wir nämlich im Gazastreifen interreligiös gespaltenes Familienrecht haben. Das heißt, da wird's dann kompliziert. Oder bin ich jetzt einen Schritt zu weit gegangen?
Einen Schritt zu weit, denn wir müssen, wir hatten es gerade, es gibt eigenständige Rechtsordnungen in der Mehrzahl.
Also mehrere, ja.
Genau, die palästinensischen Autonomiegebiete bestehen aus dem Westjordanland, dem Gazastreifen, Jerusalem Ost. Mhm. Wir haben also drei Rechtsordnungen und bei Mehrrechtsgebieten müssen wir im IPR dann nochmal genau schauen, auf welche Teilrechtsordnung verwiesen wird. Und wenn wir ortsbezogene Anknüpfungen wie den Ort des Vertragsschlusses haben, dann können wir schauen, auf welche Teilrechtsordnung diese Anknüpfung verweist. Wir müssen dann nicht weiter schauen, wozu die engste Verbindung besteht. Und wenn der Ort des Vertragsschlusses in Gaza war, dann wird auf das Recht des Gazastreifens verwiesen. Und jetzt
sind wir dann da.
Jetzt okay, sind wir da, wo du gerade warst.
Wieder zurück zu dem, was ich vorhin gesagt habe. In Ordnung, also heißt, jetzt sind wir dann bei diesem Befund, dass wir im Gazastreifen interreligiös gespaltenes Familienrecht haben.
Genau.
Okay. Ja, und für Muslime gilt dabei das islamische Recht sunnitischer Prägung. Muss man jetzt in dem Moment nicht genau darauf eingehen, was das bedeutet, aber das sind natürlich auch Fragen, die sich dann hier stellen. Und es gab aber zu Zeiten des ägyptischen Protektorats auch ein eigenes Familiengesetz, das eingeführt wurde im Jahr 1954. Und weil dann eben nach diesen Maßgaben, weil hier beide Eheleute eben Muslime sind, wäre dann dieses Familiengesetz von Gaza auch einschlägig. Das heißt, wir hätten jetzt immerhin mal das Gesetz gefunden, das hier nach den kollisionsrechtlichen Regelungen anwendbar ist und uns sagt, welche Formvorgaben für eine solche Rechtswahl einzuhalten wären.
Ganz genau. Und das Familiengesetz von Gaza, was auch weiterhin dort gilt, soweit wir jedenfalls wissen, regelt für die Form, dass der Richter das Eheschließungsdokument verfasst und registriert. Mehr ist da aber nicht geregelt. Und soweit wir sehen konnten, sind diese Erfordernisse hier erfüllt worden. Dieses Dokument wurde verfasst von dem Scharia-Richter, wurde entsprechend auch registriert in Gaza, sodass die Formvorschriften, die das Familiengericht des Gazastreifens vorsieht, beachtet wurden. Also in formeller Hinsicht hätten wir
eine formgültige Rechtswahl, wenn wir unserer Anknüpfungskette folgen und dann das eben uns zum Artikel 23 dieses Familiengesetzes von Gaza führt, dann wäre die Rechtswahl zumindest formwirksam getroffen.
Genau. Und dann kommen wir zu der Frage, die wir eingangs schon mal kurz angesprochen hatten.
Wann können wir überhaupt von einer
konkludenten Rechtswahl ausgehen? Noch einmal, ist eine Einzelfallfrage und es bietet sich hier absolut an, Zurückhaltung zu üben. Sie hätten theoretisch natürlich das Aufenthaltsrecht der Ehefrau wählen können, das Recht von Gaza. Aber in diesem Eheschließungsdokument wird allein eine Sure aus dem Koran zitiert. Es wird nur die Brautgabe vereinbart, die wie gesagt nach islamischem Recht absolut üblich ist und was auch bereits gerichtlich entschieden wurde, was nicht als Rechtsbeivereinbarung ausreicht. Hier ist es so, die Eheleute haben sich bewusst entschieden, in Gaza zu heiraten. Sie haben nicht in Deutschland geheiratet. Das könnte natürlich wiederum für eine Rechtswahl sprechen. Aber die Gründe könnten auch darin zu sehen sein, dass sie vielleicht eine Aufenthaltserlaubnis für die Ehefrau durch die Eheschließung herbeiführen wollten. Also es ist...
Wir können es nicht sagen.
Und tendenziell würde ich eher vermuten, dass hier kein Erklärungsbewusstsein vorlag. Vielleicht haben sie auch gedacht, dass das Recht am Ort der Eheschließung gilt. Also dass sich überhaupt keine weiteren dezidierten Gedanken da gemacht wurden.
Ja, das ist ja ohnehin anzunehmen. Also wer nicht Grundkenntnis im internationalen Privatrecht hat, macht sich über sowas überhaupt Gedanken. Ja. Also das ist ja, das muss man vielleicht auch mal ehrlicherweise dazu sagen. Aber klar, es kann sein, weil der 15 Absatz 2 Nummer 2 EGBGB würde das ja hergeben. Die könnten ja für die güterrechtlichen Wirkungen ihrer Ehe dann auch das Recht des Staates wählen, in dem einer von ihnen seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Also hier hatte die Ehefrau ja noch ihren gewöhnlichen Aufenthalt da im Gazastreifen. Das heißt, es würde nach dem deutschen Artikel 15 Absatz 2 Nummer 2 EGBGB schon gehen. Aber ob sie es wirklich gemacht haben, können wir letzten Endes nicht genau sagen. Macht es jetzt für uns natürlich schwieriger, weil da müssen wir weitermachen. Wir kommen also mit dem ersten Weg, der uns eine klare Antwort gegeben hätte, nämlich ja, aufgrund einer Rechtswahlvereinbarung sind die hier nach dem Güterrecht, das wäre dann die nächste Frage gewesen, was ist das genau, ja, aber im Gazastreifen verheiratet. Den Weg können wir aber nicht gehen, weil wir eben nicht genau wissen, ob die eine Rechtswahl getroffen haben. Das heißt, jetzt kommen wir zum zweiten Punkt, zum zweiten Weg, der hoffentlich zu einer Lösung führt, nämlich zur objektiven Anknüpfung.
Genau, du hattest die maßgebliche Vorschrift ja vorhin schon vorgelesen. Das ist wieder der Artikel 15 EGBGB. Diesmal sind wir aber im Absatz 1.
Ich lese ihn nochmal vor. Da heißt es, die güterrechtlichen Wirkungen der Ehe unterliegen dem bei der Eheschließung für die allgemeinen Wirkungen der Ehe maßgebenden Recht. Und damit kommt man dann in den Artikel 14 EGBGB, alter Fassung, den wir auch vor uns liegen haben. Und da gibt es dann so eine Anknüpfungsleiter, 14 Absatz 1, Nummer 1 bis 3. Den werden wir jetzt ohnehin der Reihe nach durchgehen. Ich lese trotzdem einmal jetzt vielleicht am Anfang im Zusammenhang vor. Da heißt es, die allgemeinen Wirkungen der Ehe unterliegen, und jetzt Nummer 1, dem Recht des Staates, dem beide Ehegatten angehören oder während der Ehe zuletzt angehörten, wenn einer von ihnen diesem Staat noch angehört. Sonst, Nummer 2, also auf der zweiten Stufe dann die Nummer 2, dem Recht des Staates, in dem beide Ehegatten ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben oder während der Ehe zuletzt hatten, wenn einer von ihnen dort noch seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Und hilfsweise Nummer 3, dem Recht des Staates, mit dem die Ehegatten auf andere Weise gemeinsam am engsten verbunden sind. Also im Grunde erstens Staatsangehörigkeit, zweitens gewöhnlicher Aufenthalt, drittens engste Verbindung in der Reihenfolge. Der Reihenfolge gehen wir es jetzt auch durch, oder?
So gehen wir es durch. Wichtig noch, da der Artikel 15 ja auf den Artikel 14 verweist, kommt es immer auf die Umstände im Zeitpunkt der Eheschließung an.
Also das ist der Zeitpunkt, der uns interessiert. Ja.
Genau.
Ja, dann erste Frage, gemeinsame Staatsangehörigkeit.
Im Zeitpunkt der Eheschließung.
Im Zeitpunkt der Eheschließung, Verzeihung.
Genau, der Ehemann hatte angegeben, dass damals beide Eheleute palästinensische Staatsangehörige waren. Jetzt sind wir wieder beim schwierigen Verhältnis IPR und Völkerrecht. Es gibt aus deutscher Sicht keinen Staat Palästina. Und insofern wird in der deutschen gerichtlichen Praxis und Literatur auch davon ausgegangen, dass es keine palästinensische Staatsangehörigkeit hat, da es ja keinen Staat Palästina gibt, der eine solche vermitteln könnte.
Im Gutachten alles sehr stark im Konjunktiv gefasst. Wir wollen uns da natürlich nicht dazu äußern, aber so ist jedenfalls so funktioniert die IPR-Prüfung, wenn wir hier dem folgen, was eben in den obergerichtlichen Entscheidungen steht und was eben auch dazu maßgeblich in den Kommentierungen verfasst ist. Das heißt, diese Angabe, wir hatten beide die palästinensische Staatsangehörigkeit, die können wir jetzt so nicht zugrunde legen, die funktioniert aus der Sicht des deutschen IPRs nicht. Und da stellt sich natürlich die Frage, naja, wenn die keine palästinensischen Staatsangehörigen waren, was waren die denn dann?
Wenn sie keine andere Staatsangehörigkeit daneben hatten, und davon müssen wir hier ausgehen, dann waren die beiden staatenlos. Und im Fall von Staatenlosen haben wir zwei Vorschriften, die maßgeblich sein können. Und zwar zum einen gibt es das Übereinkommen über die Rechtsstellung der Staatenlosen von 1954. Und wir haben den Artikel 5 Absatz 2 EGBGB.
Okay, also dieses Übereinkommen über die Rechtsstellung der Staatenlosen, das ist jetzt eine völkerrechtliche Vereinbarung. Die müssten wir natürlich vorrangig beachten. Das ergibt sich ja aus den allgemeinen Regelungen des EGBGB, Artikel 3 EGBGB, der den Anwendungsbereich regelt und das Verhältnis zu Regelungen der Europäischen Union und zu völkerrechtlichen Vereinbarungen. Da heißt es ja in Artikel 3 Nummer 2, dass Regelungen in völkerrechtlichen Vereinbarungen, soweit sie unmittelbar anwendbares innerstaatliches Recht geworden sind, dann halt vorrangig maßgeblich sind vor den nationalen, international privatrechtlichen Regelungen. Und dieser 5 Absatz 2 EGBGB zum Personalstatut, der regelt, ist eine Person staatenlos oder kann ihre Staatsangehörigkeit nicht festgestellt werden, so ist das Recht des Staates anzuwenden, indem sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat oder mangels eines solchen ihren Aufenthalt hat. Also wenn sie keinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, reicht uns sogar der Aufenthalt.
Genau. Und das Übereinkommen über die Rechtsstellung von Staatenlosen enthält eine ganz ähnliche Regelung im Artikel 12. Das stellt auf den Wohnsitz der Person ab. Also Artikel 5 Absatz 2 auf den gewöhnlichen Aufenthalt oder Aufenthalt und das Staatenlosenübereinkommen auf den Wohnsitz.
Okay, das heißt, da würde man sozusagen dieses Staatenangehörigkeitsmerkmal ersetzen durch Aufenthalt, gewöhnlicher Aufenthalt oder Wohnsitz, aber genau, ich bräuchte also, ja wieder.
Also nochmal, um es in den Kontext, wo wir uns gerade befinden, zu setzen. Wir befinden uns in der Prüfung Artikel 15 Absatz 1, Artikel 14 Absatz 1 Nummer 1. Gemeinsame Staatsangehörigkeit der Eheleute im Zeitpunkt der Eheschließung. Wir hatten herausgefunden, die beiden sind staatenlos. Und jetzt haben wir bestimmte Regelungen für Staatenlose, die sagen, das Merkmal Staatsangehörigkeit im Artikel 15.1 wird im Fall von Staatenlosen durch Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt bzw. Aufenthalt ersetzt. Wir schauen also, wo hatten die Eheleute ihren Wohnsitz bzw. gewöhnlichen Aufenthalt oder Aufenthalt im Zeitpunkt der Eheschließung.
Und hier haben wir jetzt wieder das Problem, die hatten ja keinen gemeinsamen. Also der Ehemann war zu dem Zeitpunkt schon in Deutschland, die Ehefrau war noch im Gazastreifen. Das heißt, an der Stelle kommen wir jetzt, also das ist ja sogar im Detail noch mal komplizierter, weil es hier noch mal Ausnahmen von dem Anwendungsbereich dieser einzelnen Übereinkommen gibt. Da wollen wir jetzt aber nicht an der Stelle nicht drauf eingehen. Aber wir kommen hier nicht wirklich weiter, weil wir kommen ja nicht zu einem gemeinsamen gewöhnlichen Aufenthalt zu diesem Zeitpunkt, sondern der Ehemann war schon in Deutschland, sie war noch im Gazastreifen. Das heißt, über diese Anknüpfungsleiter auf der ersten Stufe gemeinsame Staatsangehörigkeit, beziehungsweise weil sie staatenlos sind, dann eben gemeinsamer gewöhnlicher Aufenthalt und dergleichen, kommen wir nicht weiter. Wir müssen also auf der Anknüpfungsleiter des Artikel 15 Absatz 1, 14 Absatz 1 EGBGB, alte Fassung, eine Stufe weiter zur Nummer 2.
Und da kommen
wir wieder beim gewöhnlichen Aufenthalt. Das heißt, da fallen wir wieder raus, weil die haben halt keinen gemeinsamen gewöhnlichen Aufenthalt. Sodass wir jetzt zu dem wahrscheinlich am schwersten zu subsumierendsten, schwer zu subsumierenden, sagen wir es so genau, also am schwersten zu prüfenden Anknüpfungspunkt, nämlich zur engsten Verbindung kommen. Das heißt, wir gucken jetzt Artikel 15 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 14 Absatz 1 Nummer 3. Wo war denn die engste Verbindung?
Im
Zeitpunkt der Eheschließung. Hast ja recht.
Naja, weil sie danach beide in Deutschland gelebt haben. Deswegen ist tatsächlich interessant. Und der Ehemann ist später ja deutscher Staatsangehöriger geworden. Das heißt, diese vermeintlich palästinensische Staatsangehörigkeit ist da noch weggefallen. Also es ist schon wichtig, dass es die Umstände im Zeitpunkt der Eheschließung sind.
Auf dem Zeitpunkt muss man eben abstellen, ja, genau. Verstehe. Okay. Um diese engste Verbindung dann festzustellen.
Engste Verbindung ist ein schillernder Begriff, bei dem man nahezu alles berücksichtigen kann, was irgendwie von Relevanz hier sein könnte. Herkunft, Sprache, Kultur, Religion, Ort der Eheschließung, wenn er denn ganz bewusst gewählt wurde. Aber vor allem wird in der Literatur auch vertreten und auch in der Rechtsprechung, dass die objektiv feststellbaren Zukunftspläne der Eheleute, wenn sie schon im Zeitpunkt der Eheschließung bestanden haben und dann auch umgesetzt wurden, hier berücksichtigt werden können und wohl auch von ausschlaggebender Bedeutung sein sollen. Und das ist hier sehr von Interesse, denn beide wollten ja ganz offenbar zusammen in Deutschland leben, sind ja nur 4 Wochen nach der Eheschließung dann zusammen nach Deutschland gekommen. Also könnte uns die engste Verbindung durchaus zum deutschen Recht führen. Aber Vorsicht, denn die beiden sind ja ganz offenbar aufgrund Herkunft, Sprache, Kultur, Religion mit den palästinensischen Autonomiegebieten verbunden. Also mit letztendlicher Sicherheit können wir nicht sagen, dass uns die engste Verbindung zum deutschen Recht führt. Sie könnte auch zum Recht von Gaza führen, denn es kommt ja auf den Zeitpunkt der Eheschließung an.
Ja, okay. Also das wäre so eine Abzweigung, da kämen wir dann nach einer Prüfung des IPR wieder zurück ins, also wir kommen gar nicht in eine ausländische Rechtsordnung, die uns irgendwie zurückverweist. Die Anwendung des deutschen oder für Deutschland maßgeblich internationalen Privatrechts würde schon zur Anwendbarkeit deutschen Rechts führen. Dann wären wir also beim deutschen Güterrecht, das wäre natürlich eine einfache und für uns gute und schöne Lösung. Aber wir wissen es halt nicht genau. Das heißt, es kann sein, dass eben doch damals die engste Verbindung auch zu den palästinensischen Gebieten bestanden hat und wir dementsprechend dann uns doch im ausländischen Recht mal umgucken müssen, wie was dann gelten würde, wenn sie eben die engste Beziehung dahin hatten. Also dann kämen wir eben über den Artikel 15 Absatz 1, 14 Absatz 1 Nummer 3 zur Anwendbarkeit dieses ausländischen Rechts.
Diesmal, nur weil wir es vor uns auch schon hatten, also der Artikel 15 Absatz 1, 14 Absatz 1 Nummer 3 verweist erstmal auf das Recht der palästinensischen Autonomiegebiete, weil wir ja herausgefunden hatten, dass es eine eigenständige Rechtsordnung ist. Und dann müssen wir wieder die maßgebliche Teilrechtsordnung bestimmen. Hier kommt es auf die engste Verbindung an. Es verweist alles auf den Gazastreifen. Deswegen wird wohl auf das Recht des Gazastreifens verwiesen. Und das ist ein ausländisches Recht. Nach Artikel 4 Absatz 1 handelt es sich bei der Verweisung von Artikel 15 Absatz 1 EGBGB um eine Gesamtverweisung. Das heißt, die Verweisung umfasst auch das IPR der ausländischen Rechtsordnung. Wir sind also noch nicht am Ende, sondern müssen noch weiter prüfen, ob das ausländische IPR auf das deutsche Recht zurückverweist, auf ein anderes Recht weiterverweist oder vielleicht die Verweisung annimmt, weil es auf sein eigenes Recht verweist.
Okay, gut. Und da wird es nochmal kompliziert,
oder? Es wird kompliziert. Ich würde es, damit wir uns nicht zu sehr in Details hier verlieren, weil der Fall an sich sehr komplex ist, nur ganz kurz erwähnen. Mhm. Wenn wir den Artikel 5 Absatz 2 hier tatsächlich anwenden, in diesem Rahmen handelt es sich um eine Gesamtverweisung. Die Vorschriften des EGBGB sprechen Gesamtverweisungen aus. Keine Frage, schwieriger ist es, wenn das Staatenlosenübereinkommen hier Anwendung findet. Ich gehe jetzt mal nicht weiter darauf ein, denn wir werden gleich sehen, dass es im Ergebnis auch gar nicht darauf ankommt. Mhm. Haben wir eine Sachnormverweisung hier ausnahmsweise, würde das Recht des Gazastreifens gelten. Wir prüfen nicht das IPR des Gazastreifens. Haben wir eine Gesamtverweisung? Schauen wir uns an, was das IPR des Gazastreifens denn sagt. Das wissen wir nicht ganz genau, aber wir wissen, dass in Gaza das ägyptische und vormals osmanische, jetzt libanesisch-sunnitische Recht rezipiert wurde. Das ägyptische IPR stellt zur Bestimmung des Ehegütestatuts auf die Staatsangehörigkeit des Ehemanns im Zeitpunkt der Eheschließung ab. Und dieser war damals aus ägyptischer bzw. palästinensischer Sicht palästinensischer Staatsangehöriger. Und das libanesische IPR knüpft an die gemeinsame Staatsangehörigkeit der Eheleute wohl im Zeitpunkt der Eheschließung an. Beide waren damals aus Sicht des dortigen IPR palästinensische Staatsangehörige. Dementsprechend würde das palästinensische IPR vermutlich selbst auch auf das
zur Anwendung des palästinensischen Güterrechts dann kommen. Okay. Das heißt im Endeffekt für beide Varianten identisch. Wenn es eine Sachnormverweisung ist, lande ich im palästinensischen Güterrecht. Wenn es eine Gesamtnormverweisung ist, dann wohl auch. Also dass die zurückverweisen oder weiterverweisen, dafür gibt es jedenfalls keine Indizien.
So ist es.
Okay, das heißt, wenn ich jetzt das zusammenfasse, wir wissen halt nicht genau, wo die engste Verbindung war im Zeitpunkt der Eheschließung. Es gibt zwei Varianten, entweder deutsches Recht oder palästinensisches Recht, da lande ich. Wenn es palästinensisches Güterrecht wäre, dann wäre das nach den dortigen Maßstäben etwas, das wir als Gütertrennung verstehen würden.
Genau, also es ist so, dass für muslimische Eheleute die Vermögen auch nach der Eheschließung getrennt bleiben. Mhm. Es ist ein Güterstand der Gütertrennung. Ein Ausgleich oder eine Absicherung erfolgt durch die Brautgabe, die die beiden ja hier auch vereinbart hatten. Aber es erfolgt keine Vergemeinschaftung der Vermögenswerte.
Okay, also kann man sich vielleicht so ganz, ganz allgemein mal merken, so für diesen Rechtskreis, wenn das der richtige Begriff ist, dass ich da keine Gütergemeinschaften oder Errungenschaftsgemeinschaften habe, jetzt zumindest grob gesprochen, sondern eher Gütertrennungen. Das heißt, und das ist jetzt irgendwie das Schöne, dass wir in diesem Fall halt dazu kommen, im Endeffekt egal, ob die jetzt im deutschen Güterstand, ja, wenn sie keine, nichts anderes vereinbart haben, der Zugewinngemeinschaft leben oder im palästinensischen Güterstand der Gütertrennung, der Ehemann kann das alleine erwerben. Und ich krieg's dann entsprechend auch mit den gegebenenfalls zugehörigen Erklärungen im Grundbuch so vollzogen, dass wir sagen, der Ehemann kann dann da als Alleineigentümer dieser Immobilie auch ausgewiesen werden. Ja, also der Notar oder die Notarin, die sich die Frage gar nicht gestellt hätte, hätte hier kein Problem gehabt und alles richtig gemacht. Und der, der die Frage gestellt hat, hat mal gesehen, wie kompliziert es im Einzelfall sein kann, aber immerhin am Ende zum Glück ein Ergebnis bekommen, mit dem er gut leben kann, weil beide Varianten eben dazu führen, dass der Wunsch der Beteiligten hier umsetzbar ist, nämlich die der Erwerb zu Alleineigentum. Was wir jetzt in dem Gutachten am Ende noch erwähnt haben, was man sich natürlich für die Praxis überlegen kann, ist, sollte man denen eine Rechtswahl empfehlen, damit es einfach mal geklärt ist. Das kann sich je nach Situation anbieten, weil die können ja heute nach den Maßstäben, und jetzt bin ich eben doch in der Europäischen Güterrechtsverordnung, Artikel 22 der Verordnung eine Rechtswahl treffen und dann wäre es zumindest für die beiden mal geklärt, in welchem Güterstand die verheiratet sind. Das kann sich ja in Zukunft oder vielleicht auch gemessen daran, dass noch mehr Immobilien erworben werden und dass sich ja vielleicht diese Frage des Güterstands bei dem einen Grundbuchamt etwas leichter klären lässt als bei dem anderen oder vielleicht auch im Hinblick auf zukünftige Scheidungen. In der Regel lässt man sich nur einmal scheiden, im Hinblick auf eine zukünftige Scheidung, dann eben ja auch helfen, da einfach Klarheit zu haben. Aber das ist was man natürlich dann mit den Beteiligten besprechen muss und deren Wünschen entsprechend dann auch umzusetzen ist. Gut, also beim ersten Mal durchlesen des Sachverhalts dachte ich so, okay, das nehmen wir jetzt in den Report. Na gut, als ich dann das Gutachten gelesen habe, dachte ich mir, jawohl, das nehmen wir in den Report, auch ein bisschen als Leistungsnachweis dafür, wie komplex das im Einzelfall sein kann. Wir haben jetzt so kleinere Details wie dieses staatenlosen Übereinkommen oder auch diese sogenannte United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees, die hier nochmal einen Carve-out aus diesem staatenlosen Übereinkommen vorsieht, also diese UNRWA-Geschichte gar nicht näher vertieft. Also es wurde im Detail dann nochmal etwas komplexer. Wenn Sie IPR-Aficionado sind oder werden wollen, dann können Sie sich ja gerne nochmal in der Schriftfassung vorlesen. Ansonsten hoffe ich, Sie hatten trotzdem Spaß an dieser Folge. So ein paar Dinge, wie dass man zum Beispiel die völkerrechtliche Situation von der Frage des internationalen Privatrechts strikt trennen muss, die kann man, glaube ich, mitnehmen. Dass wir allgemein bei Güterständen im islamischen Rechtskreis es eher mit Gütertrennungen zu tun haben, kann man, denke ich, auch mitnehmen. Und was sich ja allgemein lohnt, ist immer im Blick zu behalten, dass diese ganzen Altfälle, also bei Eheschließung vor 2019, noch nach dem alten Recht zu lösen sind. Das hilft sicherlich auch. Man kommt ja da doch, wenn die Beteiligten den Sachverhalt klar schildern, auch selber ganz gut zur Lösung, weil sich diese Normen, finde ich, ja ganz gut subsumieren lassen. Oft habe ich ja weniger Probleme mit der Dogmatik als mit der Sachverhaltsfeststellung, weil wir einfach nicht genau wissen, was die Leute damals wollten, was die Pläne waren und wie die Umstände so dann möglicherweise ja, wenn die Eheschließung 1986 war, was die sich damals gedacht haben, wissen die ja selber oft nicht mehr. Ja. Super, vielen lieben Dank, Juliane, für die viele Mühe, also für das Gutachten, aber auch für die Vorbereitung dieses Podcasts. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt nochmal viel Spaß mit unserem Abschlussjingle und sowieso viel Freude in der Praxis.